went to be with the Lord. Wir haben eine Austauschschülerin gehabt vor etlichen Jahren. Hier die zweite von links, das ist die Bronwyn aus Neuseeland. Unsere Tochter hat gesagt, Austausch ganz in der Nähe, klar. Neuseeland ist ja gerade um die Ecke. Und unsere Tochter ist die zweite von rechts. Und links der Bronwyn, ihr Papa, der oben, der wurde über 90 Jahre alt und hat jetzt uns nach 25 Jahren mitgeteilt, eigentlich nicht uns, sondern unserer Tochter, dass dieser liebenswerte Mensch gestorben ist. Und sie sagt es auf Englisch, he went to be with the Lord. Und ich lese das und habe eine Gänsehaut. Dieser Satz in der Trauerpost der Tochter trifft mich wie der Blitz. Kann man es denn besser sagen? He went to be with the Lord. Ich habe es euch schon mal gesagt, ich sage es immer wieder, weil ich selber nicht fassen kann. Ich habe als Pfarrer in der Petrusgemeinde, große Gemeinde, ungefähr 1400 Trauerfamilien begleitet. Die fragen immer, wie wird Himmel sein? Das ist doch eine gute Frage. Und wenn ich jetzt noch mitkriege, wie es geht, dass ich hier weiterkomme. Ah, vielleicht hier. Also ich drücke auf den Pfeil rechts und ich drücke auf den Pfeil links. Was soll ich drücken? Rechts. Muss ich irgendwo anders hinzeigen? Angeschaltet habe ich es. Oder doch nicht. Jetzt hat er gehupt. Ha! Das Problem sitzt meistens vor dem Computer, ihr wisst ja. Wie wird Himmel sein? Wie wird Himmel sein? Und einige Bilder, Vergleiche gibt es in der Bibel. Und es freut mich, dass es so wenige Ausschmückungen gibt. Dass es nicht wie so in anderen Religionen teilweise formuliert wird. Gott hat ja ein Problem. Er ist ewig. Wie sollen wir das verstehen? Wie soll er vor 2000 Jahren etwas sagen, was heute noch für uns gilt? Stellt euch mal vor, was es alles nicht gab. Welche Vergleiche könnten da passen? He went to be with the Lord. Plötzlich war es in mir ganz wichtig und ich war hellwach. Das ist mein Thema. Das ist meine Antenne Nummer 1 seit 55 Jahren. Ich frage mich immer nach dem Ziel von allem. Wenn ich mich anstrenge, möchte ich doch gern wissen, wofür lohnt es sich, das auszuhalten. Ich habe Tränen in den Augen und ich habe eine tiefe innerste Gewissheit. Das glaube ich. He went to be with the Lord. Wenn jetzt einer viermal auf Russisch einen Satz gesagt hätte, hätte ich schon den dicken Hals und würde sagen, kann ich jetzt nicht sagen, du hast es nicht drauf, denn ich verstehe kein Englisch. Also probieren wir es mal mit der Übersetzung, denn die wird jetzt richtig spannend. He went to be with the Lord. Er ging, um beim Herrn zu sein, übersetzen wir, aber eigentlich ein bisschen falsch. Weil with heißt mit. Er ging, um mit dem Herrn zu sein. Er ging von diesem Leben hier weg und mit seinem Herrn zusammen zu sein. Ich bin mit einem guten Freund Fahrrad gefahren. Ich liebe Redradeln. Ich bin schwer und bergauf bin ich ganz schlecht im Reden gleichzeitig. Da können die anderen gut reden und ich kann gut zuhören. Ja? Und dann sagt er würde seinen verstorbenen Papa gern mal wieder treffen und vielleicht so 4 oder 5 Stunden mit ihm reden. Nicht eine Ewigkeit verbringen. Mal 4 oder 5 Stunden reden. Wie war das eigentlich, als du aus Russland gekommen bist? Das ist das Ziel meiner Glaubensreise in diesem kurzen Satz der damaligen Austauschschülerin Bronwyn. Und viele haben es gar nicht verstanden in meiner Familie, dass ich gesagt habe, das ist es. Er ging, um mit seinem Herrn zusammen zu sein. Ein Glaubensziel, das alle Mühen unterwegs lohnt, was ich aushalte. Die Mühsal mit sich selbst. Wenn jemand keine Mühsal mit sich selbst hat, ich glaube, das kann ich gar nicht annehmen. Weil man ist sich doch irgendwann wirklich zu viel. Das unnötige Armdrücken mit anderen. Ich habe gar nicht ausgerechnet, wie viele Sitzungen ich gehabt habe. Und wenn man dann immer Arm drücken muss, das hier vom Geschäft kennt, von der Familie, wer setzt sich durch? Das ist für mich ein großer und wichtiger Satz. He went, er ging von hier weg, to be with the Lord, um beim Herrn zu sein. Er ging von diesem Leben hier weg, um mit seinem Herrn zusammen zu sein. Auf Jesus sich freuen im Himmel, nicht auf irgendeine Dauerparty oder sowas. Eine ganz andere Geschichte, sich auf Jesus freuen, auf meinen Herrn. Die Frage ist natürlich, ist es wahr oder ist es falsch? Denn es ist ja jetzt hier einfach nur ein Satz. Stimmt das? Hat das jemand erfunden? Ist das ein menschliches Wunschdenken? Ich habe vor kurzem jemanden bei einem Abschied begleitet und ich habe ihm gesagt, du hör mal, also das mit dem Himmel ist vielleicht nicht ganz so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Lass uns später mal drüber reden, jetzt bist du gerade in Trauer. Und dann sagt er trotzig, in meinem Himmel ist meine Oma. Ja, was soll denn das für ein Satz sein? Kann der sich einen eigenen Himmel schaffen? Oder meint er, das, was ich vom Himmel glaube, da wird meine Oma sein? Mein Freund, so einfach ist das nicht, dass wir uns etwas wünschen und dann wäre es so. Ein ganz kurzer Input für euch. Unsere evangelische Logik ist folgende. Für jede Aussage über Gott muss es klare Bibelbelege geben, denn unsere oberste Lehrinstanz ist die Bibel als Gottes Wort. Da kann man jetzt noch lange miteinander reden, wie man das versteht. Das ist eine andere Geschichte. Ich mache jetzt ein bisschen auf Latein, weil ich das auch kann, aber nicht zum Angeben, sondern da ist es gut drin gesagt. Erstens, die Bibel ist Norma Normans. Das heißt, die normgebende Norm. Wenn du einen Metermaßstab daheim hast, ist es klasse, wenn du den selber gebastelt hast, kannst du es vergessen, weil der muss ja sich an andere Normen halten. Und das zweite ist Scriptura sui ipsus interpres, das heißt, die Bibel legt sich selber aus. Jetzt sagt ihr, hey, du interessiert mich gar nicht. Doch, interessiert dich, weil die Bibel gibt die Norm. Aber wer erklärt die Bibel? Und unser Grundsatz seit Martin Luther ist, die Bibel legt sich selber aus. Ich brauche keine Lehrinstanz, die studiert hat, die berufen wurde, die vielleicht mit allen möglichen Weihen versehen ist. Da gibt es ja ganz viele Gemeinden, die sich auch auf die Bibel berufen, sondern die Bibel legt sich selber aus und die Bibel ist die Lehrerin. Zu unserer Frage jetzt. He went to be with the Lord. Bibelstellen dazu. Er ging, um beim Herrn zu sein. Bibelstellen. Hat jemand eine? In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe voraus, euch die Stätte zu bereiten, denn ihr sollt da sein, wo ich bin. Johannes. Ja? Machen wir gleich weiter. Die Logik ist, 1. Thessalonicher Brief, das ist einer der älteste Brief im Neuen Testament, da steht, wir wollen, und Leute, bitte, merkt euch die Stelle. In der Bestattungsagenda für den Friedhof, da sind einige Bibelstellen vorgeschlagen. Das ist der Hauptvorschlag in meiner alten Agenda, die ich immer noch nehme. In der neuen ist es wieder anders geworden. Ja? Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen. Grundschullehrer, wenn ihr Kindern erklären wollt, was tot ist, jemand ist eingeschlafen, entschlafen und wir können ihn nicht mehr aufwecken. Weder das geliebte Haustier noch irgendeinen Menschen. Er ist eingeschlafen. Wir können ihn nicht mehr aufwecken, aber Gott kann's. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine, ich sage jetzt mal, begründete Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Das ist Himmel. Beim Herrn sein, alle Zeit. Du warst 4 Wochen im Urlaub und triffst als Schüler deinen besten Freund wieder. Hey! Und das ohne Ende und ohne Streit. Mit guten Gesprächen, wo man sich wirklich das Gute gegenseitig gönnt. Ihr werdet beim Herrn sein, alle Zeit. Tröstet euch mit diesen, Klammer auf, biblisch begründeten Ausrufezeichen, Worten. Deswegen habe ich mich gefreut. Jetzt habe ich eine komische Frage, aber die ist mir gekommen, weil ich darüber nachgedacht habe, wie gut diese Worte sind. Was würdest denn du auf deinen Grabstein als Vermächtnis schreiben? Wenn es da noch Grabsteine gibt, mittlerweile gibt es ja in der Beerdigungskultur ganz verschiedene Sachen. Was würdest du schreiben? Ein Symbol für dein dir Wichtigstes. Eine wertvolle Liedstrophe. Immer natürlich für die, die dann am Grab stehen. Einen ermutigenden Brief vielleicht für die Hinterbliebenen. Dass man nicht einfach sich um jeden Cent und Euro kümmert, aber nicht um das geistliche Erbe, das wir doch bitteschön auch weitergeben wollen. Man könnte einen QR-Code machen. Und dann sehen die Leute, ja, ihr seht, ich habe mich damit beschäftigt, ja, ich bin ein bisschen berufsgeschädigt, ja, aber das wäre doch eine coole Sache, die klicken drauf und dann haben sie 4 Sachen zur Auswahl, was weiß ich, ein tolles Lied und das zweite ist irgendein Clip, wo du anderen Leuten sagst, nicht wie toll du bist, sondern wie gut Gott es mit deinem Leben gemacht hat. Und nach dem Prinzip, bist du schon zu schlau und hast es auch bei dir an Bord? Bitte schreibt nie einen Rachebrief. Manchmal hat man das Bedürfnis, zum Schluss abzurechnen. Ganz schlecht. Ich habe erlebt, wie jemand einen Rachebrief an die Nachkommen geschrieben hat, was alles falsch gemacht wurde von ihnen. Es war eine lange Liste, eine böse Liste. Und ein gestandener Mann, der riesengroße Entscheidungen im Geschäft treffen musste, saß in der ersten Reihe und ich konnte ihn nicht trösten, sein Bruder nebendran auch nicht, mit weit über 40 Jahren, über 50. Und er hat sich aus seinem Stuhl zusammengekrümmt wie ein kleines Kind vor lauter Schmerz. Und alle haben es gesehen. Willst du Rache? Es heißt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Warmherzig. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Mir wurde viel vergeben, also habe ich noch einiges zu lieben. Jetzt kommt eine ganz komische Geschichte. Es gibt einen Søren Kierkegaard, ein großer Philosoph. Und dieser Philosoph, der hat so viel geschrieben, aber auf seinem Grabstein hat er die Liedstrophe von einem anderen draufgeschrieben. Und das Komische ist, ich habe jetzt meine Schwester vorgestern gefragt, meine Frau ist Zeuge, sag mal, erinnerst du dich auch an dieses Lied, das die Mama immer wieder zitiert hat? Und wenn ihr heute Morgen etwas mitnehmen wollt, also ich würde euch empfehlen, das oder nachher das andere oder dann später vielleicht noch die Schlussgeschichte, aber das wäre schon gut. Merkt euch Søren Kierkegaard, Grabstein. Da geht es darum, wie er das Leben hier sieht und es geht darum, wie er das sieht, was kommt. Ganz vergessen, das hier ist meine Mama am Grab von meinem Papa und da standen wir oft und sie hat mir gesagt, Albrecht, auf meinem Grabstein soll stehen, endlich daheim. Es war ganz schön blöd, es da drauf zu setzen, hat doch einiges an Geld gekostet, aber ich habe dann gesagt, Leute, könnt ihr vergessen, das muss drauf, sonst ist es nicht der Grab von unserer Mama. Endlich daheim. Der Søren Kierkegaard, bei dem steht drauf, das ist sein Grabstein rechts, ich kann nicht Dänisch, und da steht drauf, noch eine kurze Zeit, kann es jemand? Meine Mama musste es mir gesagt haben und es fiel bei mir so tief rein, dass ich es mir gemerkt habe. Meine Schwester hat sich nicht erinnert. Jetzt werde ich noch meinen Bruder fragen, der ist 10 Jahre älter, ob der sich erinnert. Noch eine kurze Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit. Ja, welcher Streit? Ja, das, was du jeden Tag hast. Den Streit mit dir. Den Streit mit den anderen. Was ist richtig? Wann seid ihr zufrieden? Ja, muss ich denn das machen, wenn ihr zufrieden seid? Oder wie ist das überhaupt? Was muss ich sagen, was muss ich nicht sagen? Wenn ich in der Sitzung gewinne und die anderen haben verloren, dann habe ich doch verloren. Nächste Sitzung stimmen sie gegen mich ab. Wir sind doch nicht dumm. Dann ist der ganze Streit in nichts, in gar nichts zerronnen, weg. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Eigentlich war das nur die Vorgeschichte, weil wir letzte Woche diese Sterbeanzeige gekriegt haben. Jetzt kommt die eigentliche Predigt, aber keine Angst. Ich habe sie gekürzt, ja. Und dass ich weiß, dass was Neues kommt, kommt jetzt grün, ja. Wir haben heute zwei Pole, die ich mit euch besprechen möchte. Und zu meinem Leben gehören beide dazu. Zu meinem Leben gehören beide dazu. Ich liebe beide und ich fürchte beide. Wir machen mal den Pol 1. Erstmal nenne ich beide. Die zwei Pole sind allertiefste Seelennöte oben links. Ihr seht, wie der da schreit. Und ganz rechts allerheiligste Momente, wo ich spüre, Gott spricht mit mir. Die innere Zerrissenheit wie zwei Seelen in meiner einen Brust, die ich habe. Darum wird es heute gehen. Das gehört ihm zum Glauben zusammen. Die allertiefsten Seelennöte und allerheiligste Momente. Wenn ihr jetzt noch 2 Tage Zeit habt, erzähle ich euch das bei Mose. Ich erzähle es euch bei David und bei wem auch immer. Diese Mischung war ihr Leben. Und so denke ich, dass ich berechtigt, wie ich vorhin erklärt habe, euch dieses weitergebe. Es geht um allerheiligste Momente. Wir früher haben das Ganzhingabe genannt. Heiligung, Ganzhingabe. Ganz mit Gott eins sein und bleiben. Ganz nah bei Gott sein und sich nicht mehr entfernen. Ja, sich nicht mehr entfernen, wäre ich jetzt 3 Jahre im Glauben. Ja, ich glaube, sogar dann könnte ich nicht sagen, das funktioniert. Wir werden jetzt einen Lieddichter kurz zur Kenntnis nehmen. Alle von euch, die gern Musik machen, danke auch für heute Morgen. Ja? Schon mal wirklich super. Und wir sind nicht nur das Sommerprogramm, sondern heute könnte der eine die andere Luft holen und sagen, so, jetzt geht es noch mal anders weiter. Stellt euch mal vor, ihr, die ihr gern Musik macht, ihr würdet ein Lied schreiben und dieses Lied würde man noch im Jahr 2326 singen. Nicht nur irgendwo finden, sondern singen. 300 Jahre, nicht drei. Drei ist ja bei manchen Liedern schon viel. 300. Es geht um Gerhard Ter Stegen. Ihr kennt vielleicht den Ter Stegen, den Torhüter, aber der hier ist ein bisschen berühmter. Und der hat es sogar geschafft, dass er eine eigene Briefmarke bekam. Ich werde ganz kurz drei seiner Lieder jetzt hier nur exemplarisch nennen. Das ist der Ter Stegen. Wir haben kein Bild von ihm. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Das erste Lied ist »Gott ist gegenwärtig«. Kann jemand ein bisschen was noch von dem Text? Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gut. Ich bete an die Macht der Liebe. Ich habe das vor kurzem. Ja, okay, nun. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich geb mich hin dem sel'gen Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Was hat dieses Lied mit der Angela Merkel zu tun? Gehört zum großen Zapfenstreich, wenn man in großem Respekt verabschiedet wird. Und sie hat, wie alle anderen auch, die Wahl gehabt, welche Lieder sie spielen lassen wollte. Meines Wissens hat sie und manche andere auch dieses Lied gewählt. Gott rufet noch, stand früher mal, jetzt gucke ich in eure Richtung, Martin und Carola, auf einem Evangelisationsliederbüchlein klein und rot. Und das Lied ist auch von dem Ter Stegen. Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören? Also ihr merkt, der Gerhard Ter Stegen, der hatte es in sich. Danke, dass ihr so spontan mitgemacht habt. Ihr merkt auch, dass ich mich was traue. Von diesem Gerd, weil ihr so toll seid, von diesem Gerhard Ter Stegen vor 300 Jahren gibt es jetzt etwas. Gruselfilm. Einen Blutbrief. Gerhard Ter Stegen hat es so ernst gemeint mit dem Glauben, dass er im Jahr 1724 vor 302 Jahren an Gründonnerstag einen Blutbrief schreibt. Überschrift: Meinem Jesus. Was heißt einen Blutbrief schreiben? Nicht Kugelschreiber, nicht tippen, ein Tintenfass, streiche Tinte, setze Blut. Dein eigenes Blut. Er hat sich Blut abgenommen und mit der Feder und mit dem Federkiel das hier aufgeschrieben. Ja, warum? Wollte er Kinder erschrecken? Nee. Es war ihm so wichtig. Es war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, jetzt schreibe ich es aber mal auf. Mit meinem Blut. Und da drin, jetzt sehen wir erstmal den Brief, wie er ausgesehen hat. Das ist der Blutbrief. Meinem Jesus die Überschrift. Ein heiliger, völliger Ernst. Da steht: Ich verschreibe mich dir, meinem einzigen Heiland Jesus Christus, zu deinem völligen, Klammer auf, ist gleich 100%, und ewigen Eigentum. Von diesem Abend an, Klammer auf, Gründonnerstag, Einsetzung des Abendmahls, sei dir mein Herz und meine ganze Liebe ganz auf ewig gegeben, Befiehl, herrsche, regiere in mir. Ich verspreche dir, Vollmacht über mich und verspreche mit deiner Hilfe, mit meinem Willen und Wissen weder innerlich noch äußerlich dir untreu oder ungehorsam zu werden. Siehe, da hast du mich ganz. Dein Geist weiche nicht von mir. Ja, Amen. So hat es Terstegen ernst gemeint. Und das sind die heiligen Momente. Und ich denke, etliche von euch kennen solche Momente, wo man merkt, wie groß Gott ist und wie richtig ist es, ganz konsequent sich ihm hinzugeben. Heiligste Momente. Er hat den heiligen Ernst gespürt und er will ab sofort das Beste, und das ist einfach, diesem Jesus zu gehören und mit ihm zu leben. Und jetzt könnte man fragen, oh super, ich habe die ganze Zeit, ich bin seit 15 Jahren, seit ich 15 Jahre bin, bin ich Christ. Und jetzt bin ich 68. Ist das der Trick? Blut abzapfen, die Worte abschreiben und dann läuft's. Ey Leute, dann gehe ich gleich heim und mache das. Ist mir ganz egal, ob ich jetzt die Predigt abbreche. Aber so läuft es nicht. So läuft es eben nicht. Mein Glaube wäre täglich frisch, täglich lebendig, täglich göttliche Gänsehaut, täglich ein Input wie bei dieser Sterbeanzeige. Aber vielleicht hat jemand die unterste Zeile bemerkt. Gründonnerstag. 17, 24, 31, 38. Wie versteht ihr das? Alle 7 Jahre. Heilige Zahl. Ach so, das Ding hält nur 7 Jahre. Dann würde ich es trotzdem noch machen. Aber so geht's nicht, Leute. So geht es einfach nicht. Es war keine einmalige Sache, es gibt die prinzipielle Entscheidung und wir laden dazu ein, wer ist dein bester Freund, du kleines, liebes Kind? Jesus. Glaubst du es, mach's fest, und bei den Älteren entsprechend anders. Jesus, mein Erlöser, mein Herr, nichts Besseres. Aber nicht einmal für immer bei gefühlt 100%. Faktenebene 100%, ja, gefühlt nein. Ich merke zweitens, es war alle 7 Jahre am gleichen Tag, am Gründonnerstag. Er hat einen persönlichen Gedenktag draus gemacht. Und was sagte er? Das gilt immer noch, was ich vor 7 Jahren schrieb. Aber jetzt, Leute, wenn ihr oben guckt, Gerhard Terstegen 1697 bis 1769, 1769, 1738, Moment mal, 31 Jahre fehlen. Was ist jetzt? Haben wir die Briefe nicht mehr gefunden? 31 Jahre, keine festgehaltene Erneuerung. 4 mal 7 Jahre ausgelassen. Was mag das bedeuten? Hat Terstegen bemerkt, dass dieses tiefe persönliche Ritual es eben doch nicht so bringt als der Trick? Hat er gemerkt, dass es, ich suche immer noch das richtige Wort, ich probiere es mal, dass es Frömmelei ist, die Äußerlichkeiten, Frömmelei? Der Terstegen, es gibt eine Theorie, die möchte ich aber nur ganz kurz anreißen. Folgende Möglichkeiten, warum es keine Blutbriefe mehr gab. Erstens, bei den Blutbriefen hat er als Einsiedler gelebt. Dann wurde er Herbergsvater für andere. und hat gesagt, ich kümmere mich um euch. Kein asketischer Einsiedler, sondern eine geistliche Gemeinschaft und eine Armenapotheke. Eine Apotheke für Arme, weil es nicht gab. Zweitens, innere statt äußere Zeichen. Ich habe mir überlegt, ach Albrecht, komm, Gott ist mir so wichtig, ich lasse mir ein Tattoo machen. Hier auf die Stirn, Jesus oder so. Ja, dann haben mich gutmeinende Leute abgehalten. Dann wollte ich mir ein Schwänzchen wachsen lassen, hinten alles so wie jetzt. Und gerade, dass man so hinten drin verstecken kann und es immer weiter wachsen lassen, damit ich weiß, dass ich mir das vorgenommen habe. Oder innere Zeichen statt äußere. Tägliche Weisheit, ohnehin in Gott geborgen zu sein. Ich halte ihn, er hält mich, er hält auch meinen Glauben am Leben. Das Dritte, er wurde krank. Er wurde krank und konnte das viele Blut sich gar nicht mehr abnehmen. Und er war physisch krank, aber geistlich gereift und hat gesagt, diese Bundeserneuerung durch das eigene Blut brauche ich gar nicht mehr. Er hat anderes gemerkt. Er hat vielleicht verstanden, oder ich weiß es ja nicht, ne? Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem Seelgentriebe, mit dem auch ich geliebet ward. Und jetzt, ihr Leute, kommt der zweite Teil der Predigt. Das ist nur eine Geschichte. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Geschichte nicht kaputt mache. Diese Geschichte hat Jugendlichen und Erwachsenen viel gesagt und sie zu Tränen gerührt. Und wenn du sie kennst, merke dir, was dir heute neu auffällt. Unser Thema ist allerheiligste Momente und allertiefste Seelennöte. Der Schluss, allertiefste Seelennöte. Und jetzt sagt der Pfälzer, aufpassen, hört, eine Geschichte, viele ermutigt, junge Menschen, Jugendleiterinnen, haben sie weitererzählt. Ich habe diese Geschichte einem zerstrittenen Team im Kindergarten, da war ich als Pfarrer auch zuständig, mitgebracht, als ich zu der Sitzung kommen sollte und irgendwie was sagen. Ich habe sie mitgenommen in Freizeitteams, die sich zerstritten haben. Bei uns sind gerade die Freizeiten zu Ende gegangen. Das ist immer spannend, wer kommt wieder gut zurück, gesund und auch innen drin. Und man kann sie auch in deinem Geschäft nehmen. Tatsächlich. In der Familie. Vorher die Frage, allen, die sich selber kritisch sehen, traust du Gott zu, dass er mit dir etwas erreichen will? Traust du Gott zu, dass er aus deinem Leben viel Segen für andere macht, mit dir? Traust du das Gott zu? In der Geschichte geht es um einen Wasserträger. Hier sehen wir verschiedene Wasserträger. Übrigens, bevor es die Wasserleitungen gab, war das ein Beruf in Deutschland, dass die Leute eben sich Wasser ins Haus bringen ließen, wenn sie es sich selber holen wollten vom Brunnen oder von der ach so sauberen Murg. Und hier haben wir verschiedene Bilder, wie eben solche Wasserträger aussehen. Ganz links oben seht ihr, wie ein Kleiner schon trainiert mit unseren schönen Fanta oder Sprite, glaube ich, Flaschen. Und es geht jetzt um den Wasserträger und hier unten in der Mitte seht ihr eine historische Aufnahme. Die sind wirklich durch unsere Städte gelaufen, gell? So, Geschichte vom Dienst eines Wasserkruges mit großem Kummer, denn der Krug hatte einen Sprung in der Schüssel, etwa in der Hälfte. Eines Tages sagte der Kaputte, vielleicht fühlst du dich kaputt, und das ist jetzt der letzte Schlenker, der schadhafte Krug: Herr, ich schäme mich so. Immer schaffe ich nur die Hälfte meines eigentlichen Vermögens. Du weißt schon, wegen dieser Eigenart, der böse Sprung in meiner Seite, wegen meiner Unvollkommenheit bekommst du nicht den vollen Lohn für deine Anstrengungen, sagte der traurige Eimer. Herr, wechsle mich doch lieber aus. Ich ertrag mich nicht mehr. Nimm einen anderen, nimm einen besseren Eimer. Der Herr aber sagte: Mein lieber Krug, jetzt passe mal auf, wenn wir wieder Wasser holen, schau mal genau hin auf den Weg. Seht ihr es? Da staunte der kaputte Krug: Was für ein Zufall, dass all die Blumen hier sind, wo nur ich sie gießen kann, nein, gießen muss, wegen meinem Fehler, weil ich halt so bin, wie ich bin und gar nicht anders kann. Da sagte sein Herr, der den Krug mit seiner Schwäche ertrug und gerade so gebrauchen konnte: Mein Lieber, ich habe deine Schwäche erkannt und deine Eigenart zum Segen genutzt. Ich habe einen neuen Plan für dich gemacht, der gut zu dir passt, einen Plan, den nur du erfüllen kannst. Mein lieber Krug, was du an dir zu Recht traurig beklagst, gerade deine Schwere wurde auch zum Segen für andere verwandelt. Du lieber Mensch, wo du aufgeben willst, weil du keine Segensspur mehr entdeckst, da hat Gott schon einen neuen guten Plan für dich entworfen und schon angefangen. Auch du wirst einst entdeckt bekommen, wie Gott dein Leben segnen konnte. Ich bitte dich, an Jesu statt, bleib in seinem Dienst. Gern. Amen. Ich möchte gerne mit euch das Schlussgebet sprechen. Bleibt bitte gerade sitzen, weil ihr müsst bitte. Es ist noch eine kleine Folie. Könnt ihr gerade die nächste PowerPoint starten? Eine von diesen 1400 ungefähr Trauerfamilien brachte mir etwas mit. Den letzten Besitz von der Mama im Seniorenheim. Sie hatte einen Schrank und da drin ein Wertfach. So wie vielleicht in der Firma, im Geschäft oder bei der Bundeswehr oder wo auch immer, Feuerwehr. Und da war ein Wertfach drin. Und in diesem Wertfach lag nur ein einziger Zettel. Ihr merkt euch, nur den ersten Satz, und wenn ihr ihn googelt, findet ihr es. Ansonsten schreibt ihr mir, ihr kriegt es gerne geschickt. In den Tiefen, die kein Trost erreicht. In den Tiefen, die kein Trost erreicht. Ihr könnt gerade starten, wenn es geht. Ah. Das haben die mir gegeben, ein abgegriffenes Blatt. Und dann habe ich sofort Gänsehaut, Tränen in den Augen. Und die Leute haben mitfühlend mit mir, sie waren die Trauergäste, gesagt, so ging es uns auch. Die letzte, auch ein schönes deutsches Wort, Habseligkeit einer Dame. Was werde ich mal wohl in meinem Wertfach haben, im Seniorenheim? Kontoauszüge. In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue, nicht meine, deine Treue mich erreichen. In den Nächten, wo der Glaube weicht, lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Wenn die Seele wie ein irres Licht flackert zwischen Werden und Vergehen, wenn es mir an Trost und Rat gebricht, wollest du an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine du in deine Hände, nimm dich meiner Seele gnädig an, führe mich zu einem guten Ende. Herr Jesus, unsere Zerrissenheit ist groß. Heiligste Momente. Und dann das Staunen über unsere Abgründe, unsere Begrenzungen. Und das Ganze gehört zusammen in unser eines Leben. Und du, dir ist es nicht zu schwer. Du kommst damit zurecht. Lass uns das festhalten. Du kommst damit zurecht. Ich gehöre in dein Team. Danke. Amen.